ARD.
Bill Clinton im Whirlpool, neben unbekannter Frau. Bill Clinton im Privatjet, neben unbekannter Frau. Bill Clinton und Mick Jagger, neben unbekannter Frau.
Diverse Promi-Fotos aus den noch kurz vor Weihnachten veröffentlichten Jeffrey Epstein-Files zeigen den demokratischen Ex-Präsidenten Bill Clinton mit dem verstorbenen Sexualstraftäter. Und diese Clinton-Fotos wurden auch sogleich auf offiziellen Regierungskanälen in den USA gepostet. Darauf angesprochen wiegelt Trump ab.
I like Bill Clinton. I've always gotten along with Bill Clinton. I've been nice to him. He's been nice to me. We've always gotten along. Respect him. I hate to see photos come out of him, but this is what the Democrats, mostly Democrats, and a couple of bad Republicans are asking for, so they're giving their photos of me too. Everybody was friendly with this guy.
Also, Fazit von Trump. Schlimme Sache das mit diesen Fotos, aber die Demokraten und ein paar schlechte Republikaner wollen es eben nicht anders. Und obwohl er angeblich Bill Clinton mag, hat Trump schon vor einem Monat die Generalstaatsanwältin angewiesen, Ermittlungen gegen ihn aufzunehmen in der Sache Epstein.
Clintons Antwort war, hier ging es nie um mich, hier geht es darum, dass etwas für immer vertuscht werden soll. Wenige neue Fotos sind dagegen vom aktuellen Präsidenten Donald Trump aufgetaucht, obwohl Epstein ihn ja eine lange Zeit den engsten Freund nannte.
Also, was bedeuten diese neu veröffentlichten Epstein-Files? Oder vielmehr, was bedeuten sie nicht? Das ist eine unserer Fragen in dieser Folge von 7 Tage wach. Wir sind Christoph Schrag
und Hendrik Schröder. Wir sind Journalisten und Freunde, kennen uns seit 30 Jahren und diskutieren immer schon über aktuelle Themen miteinander. Zur Not auch zu Weihnachten.
Denn wir sind beide gern gut informiert, aber nur selten einer Meinung. Auch bei der Frage, ob es für Retouren nicht vielleicht eine verpflichtende Rücksendegebühr geben sollte. Denn gerade jetzt, rund um Weihnachten, ächzen die Paketdienstleister unter der Last der Retouren.
Die Hälfte der Bestellungen, rund die Hälfte der Bestellungen bei Zalando zum Beispiel, wird wieder zurückgeschickt. Muss das so? Kann das besser? Auch darüber reden wir heute bei 7 Tage wach.
Und wenn euch der Podcast gefällt und ihr habt gerade eine ruhige Minute dafür, dann freuen wir uns über eine Bewertung in eurer Podcast-App.
Oder wenn ihr so mutig seid und unterm Weihnachtsbaum politische Themen besprecht, dann empfehlt uns doch bei der Gelegenheit direkt eurem Gegenüber weiter. Das würde uns auch sehr freuen. Das sollten ja eigentlich 300.000 Dokumente sein, die das amerikanische Justizministerium jetzt veröffentlichen sollte. Sämtliche Unterlagen zum Fall Jeffrey Epstein. Jetzt ist aber erst ein Bruchteil davon tatsächlich schon zugänglich und vieles davon wiederum war eh schon bekannt.
Ja, und dazu musste die Regierung und das Justizministerium ja überhaupt auch erst per Gesetz gezwungen werden. Trump hätte das ja längst einfach anordnen können, hat er aber nie, obwohl er im Wahlkampf immer damit geworben hat, alles rauszuhauen, was es gibt. Dann hat aber der Kongress trotz republikanischer Mehrheit tatsächlich ein Gesetz verabschiedet, das diese Freigabe eben jetzt erzwungen hat.
Ein paar Bad Republicans, wie Trump sie nennt, haben da mitgemacht. Und jetzt sind also erste Dokumente da, wie gesagt. Aber darüber, was da tatsächlich drin steckt, also gab es gerade bei den Missbrauchsopfern von Epstein sehr große Enttäuschung.
Wir haben lange auf diesen Tag gewartet und sind jetzt enttäuscht, dass sich alles weiter hinzieht und man sich mit Nebensachen aufhält. Einige der Opfer sind nervös und misstrauisch, wie die Veröffentlichung der restlichen Akten aussehen wird. Die Sorge ist groß, dass sie erneut stark geschwärzt sind. Für alle Beteiligten ist das extrem belastend.
In the same way that it was today. It's very nerve-wracking for all of us.
Ja, Marina Lacerda ist das. Sie war 14, als sie von Epstein sexuell missbraucht worden ist. Und was sie stört, ist, dass in dem, was man bisher sehen kann, jetzt von den neu veröffentlichten Sachen, sehr, sehr viel geschwärzt ist. Namen, Textpassagen, sogar ganze Seiten teilweise und auch auf Fotos Gesichter geschwärzt. Und das alles eben im Namen der nationalen Sicherheit und des Opferschutzes.
Ja, aber es ist ja auch richtig so. Es darf ja kein Opfer da gegen seinen Willen geoutet werden. Und dass das Ministerium prüfen muss, dass keine Dinge rauskommen, die nationale Sicherheit betreffen, das ist ja auch klar. Also das ist doch so. Und auf der anderen Seite waren dann wiederum vollständige Adressen von Epsteins Anwesen ungeschwärzt drin. So, da ist der Datenschutz dann auf einmal wurscht.
Also, das war insgesamt so ein bisschen merkwürdig, wie das redigiert worden ist offenbar. Ne? Vor allem Marina Lacerda, von der wir gerade gehört haben, die hat extra auf ihr Recht auf Anonymität verzichtet, damit mehr sichtbar werden kann. Ja. Und dann ist trotzdem gefühlt alles schwarz.
Aber ich meine, Nur weil sie das jetzt macht in ihrem Einzelfall, kann ja das Justizministerium da nicht alles raushauen.
Aber insgesamt, also so viele Schwärzungen, das war jetzt eine Riesenenttäuschung, nicht nur bei den Opfern und der Politiker der Demokraten, Ro Khanna, der dieses Epstein-Gesetz mit auf den Weg gebracht hat, der sagt, das geht so gar nicht ohne gute Erklärung.
Sie sind dem Kongress und der amerikanischen Öffentlichkeit eine Erklärung für jede Schwärzung schuldig. Die habe ich noch nicht gesehen. Das Gesetz schreibt aber ganz klar vor, dass jede Schwärzung schriftlich begründet werden muss.
Und er sagt, das werden die Gerichte auch so sehen, dass diese Menge an Schwärzung gar nicht begründet sein kann und da wird einiges von freigegeben werden müssen.
Naja, aber dazu muss ja erstmal vor einem Gericht geklagt werden. So, das wird ja alles dauern.
Ich meine, du kannst dir das ja wirklich alles angucken, ne? Was da veröffentlicht ist. Auf den Seiten vom Justizministerium, da sieht man dann auch diese vielen Schwärzungen.
Ja, aber es ist super umständlich, sich das anzugucken, finde ich, oder? Weil die Datensätze haben so kryptische Namen und da musst du ja entweder alles runterladen, was eine viel zu große Menge ist, oder auf tausende Links einzeln klicken mit Namen wie, keine Ahnung, EFTA008440PDF. Und dann ist dahinter eben so ein PDF, das im Browser aufgeht mit einer Abschrift von, was weiß ich, von einer Zeugenaussage oder einem Foto von der Wohnung in New York oder von der Festplatte.
Ja,
also,
ja, bisschen Wundertüte alles, ne? Ich habe mir eine Sammlung von Telefonnotizen angeschaut, die ich da gefunden habe, hinter einem dieser kryptischen Bezeichnungen, die irgendwer handschriftlich gemacht hat, offenbar für Epstein, also quasi so menschlicher Anrufbeantworter. Und da ist eine Notiz dabei, die ging auch noch durch die Presse. Da steht auf zwei Nachrichten aus dem Jahr 2004 zum Beispiel, I have a female for him. Also ich habe eine Frau oder ein Mädchen für ihn. Aber wer oder für wen, das bleibt halt völlig unklar aus diesen Notizen.
Also es ist komplett ungeordneter Kram. Wenn du dich da durchackern willst, das dauert ja ewig.
Ja.
Wir haben den Link dazu mal für euch in die Shownotes gestellt. Falls ihr da nicht schon selbst drüber gestolpert seid, dann könnt ihr euch den Wahnsinn da runterladen oder anschauen.
Aber ich meine, obwohl das viele Daten sind, wetten, das wurde schon tausendfach runtergeladen jetzt?
Ja, natürlich, klar.
Ich kann mir gut vorstellen, dass da gerade jetzt auch vielleicht über Weihnachten Leute mit Computerskills sich dahinter klemmen und diese PDFs irgendwie komplett nochmal auswerten lassen.
Ja,
weißt, alles.
Aber was durch die KI schicken oder was so.
Ja,
aber wenn nichts drinsteckt, dann kann man auch nichts finden. Also auch ohne Quatsch. Also auch eine KI nicht.
Also was ich gesehen habe, ist auf jeden Fall ziemlich belanglos gewesen. Alles.
Ja, also es ist bisher keine Bombe aufgetaucht, oder? Kann man doch so sagen. Das ist alles weitgehend bekannt. Das ist alles weitgehend folgenlos bisher. Vielleicht ist es eben doch einfach nur ganz viel Papierkram ohne belastbare Hinweise. Es ist doch möglich, oder? Ja. Niemand geht davon aus, aber es ist doch möglich. Ich meine, das Justizministerium ist ja noch dabei, weitere Dokumente zu veröffentlichen. Die sind immer noch nicht durch mit dem Prüfen. Das heißt, ja, da werden noch weitere Dokumente kommen.
Zwischenzeitlich haben sie ja nochmal Fotos runtergenommen, ne, von der Website, wo die Daten veröffentlicht sind. Auch Fotos von Trump übrigens, die dann einfach wieder verschwunden sind.
Ja, aber die sind dann später wieder aufgetaucht. Also es ist
nach Beschwerden, ja, aber eben auch nicht alle. Also die DPA, ne, Deutsche Presseagentur, die hat in der Stichprobe dann eben auch so durchgezählt, dass einige Dokumente da nach wie vor fehlten.
Ja,
so.
Also das Justizministerium sagt auch da wieder, es gab wohl Hinweise, dass der Opferschutz vernachlässigt worden sei. Eine Anwältin aus New York habe sich in der Sache gemeldet und dann hat man das geprüft. Und das sei dann bei diesem besagten Trump-Foto aber nicht der Fall gewesen. Also habe man auch das wieder hochgestellt, ungeschwärzt. Also, weißt du, es sind ja auch alle tierisch angespitzt in der Sache und wird dann bei jeder kleinen Ungereimtheit sofort Skandal. Aber bei diesen riesigen Datenmengen, da geht halt auch nicht alles glatt.
Ich finde, es bleibt trotzdem irgendwie merkwürdig, verdächtig irgendwie alles. Weißt du, weil wenn man sich das mal anschaut, wie das losging. Erst wirbt Trump damit im Wahlkampf, ne, diesen Kram, die Bombe platzen zu lassen, das alles sofort zu veröffentlichen. Dann sagt seine Generalstaatsanwältin Pam Bondi, übrigens ehemalige Anwältin von Trump, das liegt alles bei ihr fertig auf dem Tisch.
Und dann aber doch nicht. Also echt der Knaller.
So, dann muss man Trump dazu zwingen, diese Dokumente zu veröffentlichen. Dann weist er Pam Bondi an, gegen Clinton zu ermitteln, ohne irgendeine Begründung und gegen die ausdrückliche Empfehlung aus dem Justizministerium. Und dann, jetzt reißt das Justizministerium die Deadline für die Veröffentlichung, haben es nicht geschafft, das alles rechtzeitig zu veröffentlichen. Und bei dem, was dann erscheint, fangen alle nur an zu gehen, weil nichts drin ist.
Ja, ich weiß. Aber es kann auch alles ein großer Bluff sein, um die Öffentlichkeit von einem anderen abzulenken, oder? Also vielleicht passt Trump das alles sehr gut in den Kram, weil am Ende eh nichts Eindeutiges drinsteht, das weiß er auch. Und alle sind beschäftigt mit diesem Hin und Her, während er sein Programm durchzieht und, keine Ahnung, Grönland einnimmt oder Venezuela bombardiert oder...
Ja, oder umgekehrt. Venezuela und Grönland als große Ablenkung und die Schwärzungen halt als Hinhaltetaktik, weil doch was drinsteht. Naja.
Lass uns nicht anfangen, Verschwörungstheorien zu entwickeln, fällt mir dabei auf. So, also ich meine, es geht eigentlich um was ganz anderes. Es geht zuallererst um die Opfer des Missbrauchs und nicht um Trump.
Ja, auf jeden Fall. Aber es bleibt auch da verdächtig, weil es gibt 1200 Epstein-Opfer oder Angehörige. Das ist die Zahl, die das Justizministerium da aus den Dokumenten heraus identifiziert haben will. Also 1200 Beteiligte sozusagen. Deshalb ist da angeblich auch so viel schwarz. Deshalb hätte das auch so lange gedauert. Aber gleichzeitig gibt es gar keine Erkenntnisse dann zu den Tätern bei so vielen Opfern? Also hier nochmal der demokratische Abgeordnete Ro Khanna, der das Gesetz mit auf den Weg gebracht hat.
Eines der Opfer sagt, ihr Name wurde versehentlich veröffentlicht. Aber die FBI-Akte über ihre Täter bleibt bis heute unter Verschluss. Alle wissen, es gibt 1200 Opfer. Und es gibt mächtige und reiche Täter, Mitwisser und Vertuscher. Die Öffentlichkeit will wissen, wer das ist. Statt sie zur Verantwortung zu ziehen, bricht Pam Bondi das Gesetz und schützt diese Epstein-Gesellschaft. Ein korruptes System, das die Menschen satt haben.
Also Ro Khanna ist super, super deutlich und er sagt eben nochmal, es gibt keine Hinweise auf irgendwelche Täter bei so vielen Opfern. Nichts, wer da irgendwie auf der Insel unterwegs gewesen ist von Epstein, nichts zum Tod von Epstein auch in der Zelle, keine Erkenntnisse zur Vermutung, dass auch Korruption im Spiel war. Da gibt es ja auch Vermutungen bei dem vielen Geld, mit dem Epstein hantiert hat und der vielen Politprominenz aus aller Welt. Nichts ist aufgetaucht. Das ist doch.
Tja, also im Januar nimmt ja der Kongress wieder die Arbeit auf und dann haben sich ja ein Demokrat und ein Republikaner sozusagen zusammengetan. Also Ro Khanna einmal, der Demokrat, und der Republikaner Thomas Massey, der eben dieses Gesetz zur Freigabe ja auch mit auf den Weg gebracht hat, also gegen den Willen Trumps sozusagen. Und die wollen überlegen, ob sie das Justizministerium nicht zwingen können, alle Dokumente zur Veröffentlichung und die meisten Schwärzungen aufzuheben. Aber weißt du, was ich eigentlich am tragischsten an der Sache finde?
Na?
Die Künstlerin Maria Farmer, die hat sich jetzt nach der Veröffentlichung gemeldet. Sie und ihre Schwester waren auch Opfer von sexueller Belästigung durch Epstein. Und sie hat die allererste Anzeige gegen ihn erstattet, deswegen ist der Name so prominent. Bei der New Yorker Polizei und beim FBI. Und es ist passiert nichts. Und sie hat in den Unterlagen eine Kopie von dieser Anzeige gefunden. Weißt du, von wann die ist? Die ist von 1996. Mhm. Und das erste Verfahren kam 12 Jahre später erst. Das heißt, weißt du, was das heißt? Das heißt, worüber wir heute diskutieren, das hätte verhindert werden können, der Großteil der Straftaten, wenn man das von Anfang an so ernst genommen hätte, wie man das nehmen muss.
Ja, ja, das wären hunderte bis möglicherweise 1000 Opfer dann weniger gewesen.
So, wir haben an dieser Stelle einen Podcast-Tipp für euch von einem Format, was ich mega interessant fand, was Herr Schrag sich allerdings, muss ich mal an dieser Stelle ganz transparent sagen, sich nicht mal angehört hat.
Was?
Überschlafen heißt der Podcast.
Das stimmt doch überhaupt nicht, dass ich mir das nicht...
Denn, das darf ich an dieser Stelle verraten, Herrn Schrag legt man irgendwo hin, egal wo, Zugabteil, von Fernseher, Rückbank vom Auto und sofort ist der eingeschlafen.
Das ist meine Superpower.
Ich habe mir in den letzten 30 Jahren, das kann ich an dieser Stelle mal verraten, durch verschiedenen Reisen, Recherchereisen und so weiter, so oft Hotelzimmer mit diesem Typen geteilt. Man legt den hin, macht den Fernseher an und es ist meinetwegen Fußball, DFB-Pokalfinale,
ja,
90. Minute, der Treffer fällt zum 2-2. Ich stehe im Bett und Christoph Schrag bekommt von all dem nichts mehr mit und pennt. Es ist absolut beneidenswert. Deswegen interessiert ihn Überschlafen überhaupt gar nicht.
Ja, aber ich meine, das ist ja, da bin ich ja einfach vom Glück gesegnet. Es ist ja kein Verdienst. Es gibt halt Leute, die schlafen von Natur aus gut, so wie ich. Und das heißt ja aber auch nicht, dass mich das Thema nicht interessiert und deswegen der Podcast nicht interessiert. Das ist eine völlig haltlose Behauptung hier, dass ich diesen Podcast nicht interessant finde.
Also, wen sein Schlaf interessiert oder seine Schlaflosigkeit, der höre diesen Podcast. Der ist wirklich gut. Über Schlafen nennt er sich. Eine Schlafforscherin und eine Wissenschaftsjournalistin reden darin über guten Schlaf und schlechten Schlaf und wie wir das anstellen, dass wir besser schlafen.
Nicht nur für Schlechtschläfer interessant. Über Schlafen überall, wo es Podcasts gibt. Auch bei uns in den Shownotes.
Wir nehmen so lange an, wie es geht. Teilweise stapelt sich es dann aber auch vorne bis in den Laden rein. Und es kommt auch immer wieder jetzt zu der Situation, dass wir einfach überhaupt gar keinen Platz haben, vorne aus schon alles im Weg steht und dass wir dann wirklich Fahrer wegschicken müssen oder Leute wegschicken müssen, weil wir einfach keinen Platz mehr haben.
Das ist Marvin. Marvin arbeitet in einem Paketshop in Berlin und hat in einer Reportage im Inforadio berichtet, wie abartig viele Pakete sich bei ihm im Paketshop gerade in der Weihnachtszeit stapeln.
Und mitverantwortlich für diese Paketeberge Retouren. Deutschland ist Weltmeister im Sachen zurückschicken oder Europameister, glaube ich. Ne? Also nirgendwo in Europa wird so viel zurückgeschickt wie in Deutschland.
550 Millionen Retouren werden es in 2025 gewesen sein. Das hat eine Forschungsgruppe der Uni Bamberg jetzt errechnet. 550 Millionen Retouren im Jahr. Es ist eine unfassbare Zahl.
Die Frage ist, wieso wird so derart viel zurückgeschickt? Und kann man irgendwas machen, um die Retourenflut irgendwie einzudämmen?
Das waren zwei Fragen.
Ja, umso besser. Dann schauen wir uns das jetzt mal an.
Ich bekenne mich übrigens schuldig, gleich am Anfang, ein paar dieser 550 Millionen Retouren in diesem Jahr sind von mir.
Das ist ehrenwert von dir, aber für dich muss man ja auch sagen, wurde ja auch extra der Onlinehandel erfunden.
Ich glaube auch, ich habe seit Jahren keine Klamotten mehr stationär gekauft. Also in die Mall oder auf den Kudamm oder was weiß ich und shoppen, also die anprobieren, rumlaufen, Verkäufer, Verkäuferinnen, Umkleidekabinen, ich hasse das. Online? Geil. Auf dem Sofa in Ruhe gucken, zu Hause anprobieren, für mich gemacht.
Ja, aber es ist ja nicht nur du, also wer bestellt nicht ab und an Klamotten im Internet? Also irgendwo müssen diese irren Paketzahlen ja herkommen. 550 Millionen kannst nicht allein du verursachen.
Außerdem finde ich beim Online-Shopping, du kannst die Sachen ja liegen lassen. Ne? Und du machst nicht solche Impulskäufe. Das ist ja ganz unangenehm, so Sachen zu kaufen, die man am Ende dann doch nicht braucht, weil man in dem Moment dachte, dass man sie braucht oder will. Ich weiß nicht, und bei Online-Sachen, da kannst du das 3 Tage liegen lassen und dich 3-mal fragen, brauche ich das wirklich? Und dann nimmst du nur das, was diese Probe besteht. Man kauft dann auch einfach weniger insgesamt.
Aber gerade diese Art zu bestellen, sorgt ja mit für die vielen Retouren. Also
wieso?
Naja, wenn du von vornherein schon mehr bestellst, als du weißt, dass du abnehmen wirst, weißt du? Damit du eine kleine Auswahl hast oder mehrere Größen oder was weiß ich. Also es ist ja eigentlich nicht Sinn der Sache. Also die Idee war ja eigentlich mal, dass du zurückschickst, was dir wider Erwarten nicht gefällt oder was dir wider Erwarten doch nicht passt. Nicht, dass du strukturell immer mehr bestellst, als du nehmen willst.
Ja. Der Spiegel hat eine aktuelle Recherche auch zu dem Thema Zurücksendung und die schreiben, dass zum Beispiel bei Zalando die Hälfte alle Artikel zurückgeschickt wird. Also ich bin nicht allein.
Ja, also bei anderen Händlern ist das nicht ganz so krass. Ich habe versucht, mal belastbare und leicht verständliche Zahlen zu finden. Es ist gar nicht so einfach, weil man diese Kategorien hat, beziehungsweise die verschiedenen Segmente, in die es dann unterteilt wird. Also am häufigsten wird Mode zurückgeschickt. Mhm. Möbel, das ist ja auch nachvollziehbar, Möbel zum Beispiel viel seltener. Deswegen ist das auch nicht so einfach mit den Zahlen.
Aber sag mal trotzdem ungefähr, was du rausgefunden hast.
Also es gibt zum Beispiel Zahlen vom Handelsforschungsinstitut EHI, die sagen, 12% der Modehändler haben mehr als 50% Rücklauf. Mhm. Also ein kleiner Teil der Modehändler hat mehr als die Hälfte Rücklauf.
Okay.
So, rund 87% der Modehändler, also fast alle, hat bis zu 50% Rücklauf und rund 12% haben nur 10% Rücklauf. Also die allerwenigsten haben wenig Rücklauf.
Okay.
Dann gibt es die Schätzungen der Forscher von der Uni Bamberg, die wir anfangs schon gehört haben, die sagen, es werden jedes Jahr mehr und mehr Retouren über alle Branchen hinweg. In diesem Jahr 30 Millionen mehr als im letzten Jahr. 550 Millionen insgesamt.
Habe ich gesagt, ja. Also es ist eine unfassbare Menge an Müll, die anfällt.
Ja.
Eine riesige Menge Verpackung, ein enormer CO2-Ausstoß, das kann man, glaube ich, so allgemein sagen.
Ja.
Also das ist ja so das eine, ne, dieser Vorgang des Zurückschickens. Und übrigens habe ich aus der RBB-Reportage noch ein Statement von Paketshop-Betreiber Marvin aus Berlin, der nochmal sagt, aus Sicht der Shop-Betreiber, ohne die das ganze Geschäftsmodell ja überhaupt nicht funktionieren würde, ist diese Rückschickerei einfach purer Stress.
Zum Beispiel die Variante der unverpackten Retour, das heißt, die Kunden sollen es unverpackt uns geben und wir müssen das extra verpacken und nochmal extra in einen Sammelkarton tun. Das ist natürlich daran das Stressige, dass die Kunden das teilweise nicht so verstehen teilweise, die kommen dann trotzdem mit einem riesen Karton für ein winzig kleines Produkt. Und für uns das Problem ist, wir müssen das dann auspacken, umpacken, erklären. Das Erklären ist natürlich immer so mit das Stressigste.
Das finde ich echt krass dabei. Also im Handelsblatt stand, dass die Paketshops 50 Cent mit einer Retoure verdienen im Schnitt. Mhm. Anderswo steht 30 Cent, wieder anderswo 1 Euro. Also irgendwo in diesem Rahmen bewegt sich das. Da musst du für diese Centbeträge den Kunden noch erklären, was sie eigentlich machen müssen.
Ja. Aber ist das nicht, das ist doch am Ende wie bei einigen aktuellen Geschäftsmodellen insgesamt. Ganz am Schluss der Kette stehen Leute, die schlecht bezahlt die ganze Volumenarbeit machen. Ansonsten würde das alles überhaupt gar nicht funktionieren. Mhm. Aber du wolltest ja eigentlich auch noch auf was anderes raus, ne?
Ja, das andere ist, was passiert dann mit den Sachen, wenn sie wieder beim Händler angekommen sind? Also wenn man der Spiegelrecherche folgt, von der ich vorhin schon erzählt habe, dann stöhnen die Händler zwar über die vielen Retouren nach vorne raus, also öffentlich, aber eigentlich haben sie längst ein System entwickelt, wie sie das am Ende profitabel machen.
Ja, so habe ich das auch verstanden. Also ein Teil wird wieder angeboten, ein Teil wird als B-Ware verkauft, dann wird ein Teil in andere Länder verkauft. Dann gibt es ja diese Mystery-Boxen, also dann nehmen die Anbieter dieser Boxen große Mengen an Zeug ab. Ein Teil wird recycelt und manches wird dann eben auch einfach weggeschmissen.
Ja, es ist aber super schwer zu sagen, ne, wie viel genau weggeschmissen wird.
Ja, das stimmt. Das Bundesumweltministerium, das schreibt auf der Webseite, es wird einfach nicht flächendeckend erfasst. Also nicht alle Waren und Händler werden immer kontrolliert. Und das Ministerium bezieht sich da auch wieder auf Zahlen der Uni Bamberg, die sagen, 4% der Retouren werden einfach weggeschmissen.
Klingt nicht so viel, finde ich, 4%.
Naja, wenn du dir überlegst, dass das in Summe dann über 20 Millionen Retouren sind jedes Jahr, die einfach weggeschmissen und vernichtet werden. 20 Millionen Produkte auf den Müll wegen nix.
Ja, das klingt wiederum sehr, sehr viel. Ja, das ist Wahnsinn, ja.
Übrigens gibt es noch einen neuen Trend, der das alles noch weiter befeuert. Ne?
Welcher neue Trend?
SWR, Wirtschaftsredakteurin Jenny Bayen, hat eine YouGov-Umfrage ausgewertet, wonach es jetzt verstärkt das Phänomen gibt, dass Leute Sachen bestellen, bei denen sie noch nicht mal vorhaben, die überhaupt zu kaufen.
Demnach bestellen Kunden Modeartikel gezielt für einen Anlass, zum Beispiel für eine Feier oder ein Date, und schicken sie anschließend zurück. 18% der Befragten gaben an, das mindestens schon einmal gemacht zu haben, manche sogar mehrfach. Besonders verbreitet ist dieses Verhalten laut YouGov bei 15- bis 34-Jährigen, darunter vor allem bei Männern.
Das habe ich noch nie gemacht. Ehrlich gesagt höre ich das gerade zum ersten Mal. Ich wäre nicht mal auf die Idee gekommen, glaube ich.
Naja, also auch wenn das jetzt hart ist, mein Lieber. Aber du bist halt auch schon ein bisschen älter als 34. Vielleicht hat das damit zu tun.
Das würde ja alles nicht so passieren, jetzt mal ernsthaft, wenn diese Rücksendungen nicht kostenlos wären, oder? Mhm. Also das Phänomen nicht, das andere nicht. Also seit Jahren wird diskutiert, die kostenlosen Rücksendungen zu verbieten. Und das würde, glaube ich, echt was bringen. Also bei utopia.de steht, dass jeder zweite Händler in Deutschland kostenlose Retouren anbietet. Und die großen Player machen das, glaube ich, eh alle. Also,
naja.
Also über die Hälfte kostenlose.
Aber es ist ja auch eine Tatsache, dass die Leute am Ende zufriedener sind und mehr kaufen, wenn sie das auch wieder zurückschicken können. Also nur kostet so eine Retoure die Händler ja richtig viel Geld. Ne? Also je nach Artikel ein paar Euro bis zu 20 Euro.
Ja, das können sich aber die kleinen Anbieter und die kleinen Verkäufer können sich das überhaupt nicht leisten, das umsonst zu machen. Wenn die mal einen Monat mit zufällig sehr vielen Rücksendungen haben, dann kratzen die sofort an der Insolvenz. Also das,
aber den großen Playern ist das ja egal. Also genau, die machen ja trotzdem ihren Gewinn und die stechen die kleinen Anbieter dann damit eben aus. Also diese Studie von der Uni Bamberg, die kommt zu dem Schluss, die nutzen das richtig als Instrument, die Großen, um sich am Markt zu behaupten.
Ja, also verpflichtende Rücksendegebühr, oder? Das würde das Problem doch lösen.
Also es gibt von YouGov auch eine Umfrage, wonach eine geringe Rücksendegebühr schon die Retouren senken würde. Bei 1,99 Euro Retourkosten. Genau, was meinst du, wie viel weniger würde bestellt werden? Also Schätzungen zufolge natürlich.
Die Hälfte weniger.
Nee, 25%, ein Viertel weniger.
Naja, das wäre auch schon ein Fortschritt so. Also bei mich würden jetzt 1,99 auch nicht abhalten, aber ich bestelle auch nie nur ein Teil, sondern zwei, dreimal im Jahr, was man halt so braucht. Weißt du, da kommt es ja auf 1,99 dann auch nicht an. Also warum nicht gleich 4,99? Dann überlegt man doch wirklich, brauche ich das?
Ein anderer Weg ist, dem Kunden mit Hilfe von KI bessere und passendere Produkte übrigens anzubieten. Ne? Sodass du quasi im Idealfall immer genau das Produkt bekommst, was du auch wolltest. Also sieht aus wie auf den Bildern, passt immer. Da arbeiten echt viele Firmen jetzt auch dran. Das könnte wirklich den ganzen Markt verändern. Was waren sonst noch?
Urbi et Orbi war.
Ja, stimmt. Papst Leo XIV. Hat sein erstes Weihnachten als Papst verbracht.
Ja.
Ne?
Und er hatte erstmal Weihnachtsgrüße in 10 verschiedenen Sprachen rausgeschickt, gestern beim traditionellen Urbi et Orbi-Segen.
Frohe Weihnachten! Der Friede Christi herrscht in euren Herzen und in euren Familien.
Habe ich mich gefragt, was man jetzt machen soll, wenn man nicht so richtig Familie hat?
Ja, Friede im Herzen.
Naja. 10 verschiedene Sprachen, ne? Klingt erstmal total viel, aber seine Vorgänger, ich wusste das gar nicht, haben das teils in 60 Sprachen gemacht und das hat aber so lange gedauert, dass man mittlerweile davon ab ist.
Jetzt kommen nur die Top 10. Aber insgesamt erstaunlich ruhig um den Papst ist mir dann aufgefallen, ne? Oder? Also so medial, so seit seiner Wahl?
Ja, aber Jetzt stand er natürlich sehr im Fokus mit seiner ersten Weihnachtsbotschaft, mit den Gottesdiensten am Heiligabend. Ich habe mir da nur Zusammenfassungen von angehört und jetzt nicht den ganzen Auftritt, hätte ich fast gesagt. Bis auf wenige Stellen war das alles ziemlich allgemein, fand ich. Vielleicht muss das auch so, keine Ahnung. Er wurde aber konkret zum Beispiel beim Thema Kriege. Da hat er den Krieg im Sudan angesprochen und auch den in der Ukraine.
Wir bitten besonders für das leidende ukrainische Volk. Möge das Dröhnen der Waffen verstummen und mögen die beteiligten Parteien, unterstützt durch das Engagement der internationalen Gemeinschaft, den Mut finden, einen ehrlichen und respektvollen Dialog zu führen.
Coraggio di dialogare in modo sincero, diretto e rispettoso.
Eine weltweite Waffenruhe hat er ja auch gefordert, ne? Oder gewünscht, gebeten. Ja.
Selten war ich mit einem Papst so einig. Sonst noch was Wichtiges?
Hier, wo wir vorhin über Bestellwut und Retouren und sowas gequatscht haben, hätte ich nicht gedacht. Das Weihnachtsgeschäft lief ja aber offenbar total schlecht.
Echt, ja? Das habe ich in den Shopping-Gegenden in Berlin, wenn ich da irgendwie durchcruisen musste, habe ich das überhaupt nicht so empfunden.
Ja, nee, war auch voll. Aber die Leute haben offenbar weniger gekauft. Also der Handelsverband hat eine Umfrage gemacht dazu und noch ein paar weitere Fragen gestellt. Also vielleicht nochmal schätzen. Schätz mal, wie viel Geld die Deutschen der Umfrage nach für Weihnachtsgeschenke eingeplant hatten 2025, auch im Vergleich zum Jahr vorher. Also schätz mal.
Wie viel Geld die Deutschen eingeplant haben für Weihnachtsgeschenke, wenn ich mir überlege, dass es ja immer noch sehr wohlhabende Menschen gibt, die sehr teure Weihnachtsgeschenke machen und es so jetzt um den Durchschnitt geht, ne? Nicht um den Median, dann würde ich sagen 500 Euro.
263 in diesem Jahr und das sind rund 40 Euro weniger als im vergangenen Jahr. Also zwei Drittel der Unternehmen waren unzufrieden und sowas hätte man seit Jahren nicht erlebt, meinte Stefan Gent, Hauptgeschäftsführer vom Handelsverband Deutschland.
Man muss leider sagen, dass das Weihnachtsgeschäft 2025, wie wahrscheinlich das gesamte Jahr, doch ein verlorenes Jahr für den Einzelhandel war und ist, weil die Konsumlaune doch so schlecht ist, dass wir doch ein sehr außerordentlich schwaches Weihnachtsgeschäft erlebt haben mit einem schwachen Start. Es hat nicht richtig an Fahrt aufgenommen.
Das hat er in einem Beitrag für die Tagesschau gesagt.
Naja, die Leute sparen ja insgesamt echt wie die Verrückten, ne? Ich habe neulich irgendwo Zahlen gesehen, dass die Sparneigung wohl so groß ist wie seit 2008 nicht mehr. Also zu Zeiten der Finanzkrise. Da war die Sparneigung auch groß und jetzt ist sie eben ebenso groß. Ich hätte aber gedacht, an Weihnachten sparen die Deutschen dann am Ende nicht.
Naja, sogar bei Süßigkeiten jetzt, ne? 15% weniger Lebkuchen wurde verkauft. Also die Deutschen halten echt ihr Geld zusammen.
Oder müssen es zusammenhalten, weil es für mehr einfach nicht reicht.
Also dieser Handelsverband, der schätzt auch, dass die chinesischen Billighändler wie Temu so ihren Anteil daran haben. Also die gehen davon aus, dass jeder Fünfte seine Weihnachtsgeschenke da kauft und dass die eine Milliarde Umsatz nur mit dem deutschen Weihnachtsgeschäft erzielen. Okay.
Die letzte Hoffnung ist dann wahrscheinlich auf das Geschäft direkt nach Weihnachten. Ne? Mhm. Also diese Tage nach Weihnachten gelten ja, glaube ich, als die umsatzstärksten im ganzen Jahr, weil die Leute dann ihre Weihnachtsgeldgeschenke ausgeben.
Ich meine, irgendwie passt das ja auch alles dazu, dass die Leute immer mehr zurückschicken, ne, von dem, was sie bestellen. Da kann man sich ja eine kleine Freude holen beim Aussuchen und Abschicken, muss man ja gar nicht kaufen.
Wusstest du eigentlich, dass du auch Tiere im Internet bestellen kannst? So wie diese purzeligen Frösche hier.
Oh.
Kostet ein so ein Fröschlein, kostet 9,99 Euro plus Versandkosten.
Die werden lebend verschickt?
Ja, für dein Aquarium oder Terrarium oder was auch.
Und dann kann ich die auch wieder zurückschicken, wenn die Farbe mir nicht gefällt? Oder
einfach mal so bestellen, für einen Abend, so als Partygag und am nächsten Tag wieder zurückschicken.
Aber jetzt mal im Ernst, man kann echt lebende Frösche einfach so im Internet bestellen?
Ja, mit lebend Ankunft-Garantie. Aber nicht an eine Packstation.
Na, dann ist ja gut. Das wäre ja auch Tierquälerei in der Packstation. Ja,
deswegen.
Tschüss.
Tschüss.
Das finde ich ja gemein, der arme Frosch.
Oh.
Ich würde den mal halten.
Hast du diese Story mitbekommen, wo ein Typ in Bremerhaven versucht hat, die Polizei bei einer Drogenkontrolle mit einem Kunstpenis zu täuschen?
Warte mal, mit einem Kunstpenis?
Es passieren Sachen da draußen. Also das war wohl so. Der ist zu schnell gefahren, also deutlich zu schnell. Die Cops halten den an und riechen schon eine fette Cannabis-Schwade, die so aus dem Auto kommt, als er die Scheibe runterlässt. Und dann sagt er, ja, er hätte wohl Cannabis dabei, aber er würde selbst nicht rauchen. Die Polizei sagt, unglaubwürdig, hier, mach mal Urintest. Der Typ, kein Problem. Und dann hat er offenbar versucht, mit einem Kunstpenis, den er schon um den Oberschenkel geschnallt hatte und in dem so eine Flüssigkeit war. Keine Ahnung, vielleicht Urin, den er da schon vorher, als er noch nüchtern war, reingemacht hat oder so. Dann hat er versucht, bei dieser Urinprobe zu schummeln. Die Polizei hat das gemerkt und dann musste er nochmal mit seinem richtigen Penis in den Becher pinkeln und siehe da, der Typ war voll mit Drogen.
Oh, wie krass. Aber auf die Idee musste er erstmal kommen. Ey. Also der muss ja dann diesen Kunstpenis, dann hat er ja den die ganze Zeit am Körper,
ja,
wenn er bekifft
wahrscheinlich. Auto fährt. Die Meldung ist schon aus dem Oktober, muss ich sagen. Aber es wurde mir jetzt irgendwie Tage in den Feed gespült und ich habe das dann mal gegoogelt. Du kannst das im Internet bestellen. Du kannst einen Fake-Penis mit Fake-Urin im Internet bestellen. Ohne Quatsch. Kostet allerdings fast 200 Euro. Man macht sich strafbar und man sieht, Erfolg ist nicht garantiert.
Naja. Kannst ja auch zurückschicken. Gut. Groß fest, ne?